Das Haus liegt auf einem Hügel leicht außerhalb der Stadt. Von dort hat man einen guten Überblick auf das emsige Treiben in den Straßen der Stadt. Der Mann steht auf der Veranda seines Hauses und blickt nachdenklich auf die ruhende Stadt vor ihm herunter. Plötzlich bricht es wie eine Art Selbstgespräch aus ihm heraus. Sein jahrelanger Frust bricht sich Bahn. Ich hasse Jerusalem, ruft er. Die Luft ist hier keine Luft, sondern ein Gift, das wahnsinnig macht. Das orientalische Sprachengewirr, das hier herrscht, ist nur dazu da, dass sich alle missverstehen. Die ganze Stadt ist ein einziger Knoten aus Straßen und Gässchen, die nirgendwohin führen, so dass man sich ständig verirrt. Auf den Straßen wird zu viel herumgeschrien, in den Häusern wird zu viel getuschelt. Die römische Ordnung wird nur insofern beachtet, als dass jeder sie verabscheut. Es stinkt nach Heuchelei und verhaltenen Leidenschaften. Selbst die Sonne ist anders. Man kann nicht glauben, dass der leuchtende helle Stern über Rom derselbe ist wie der, der hier über Jerusalem scheint. Überall in der Stadt gibt es Verrat, dunkle Ecken und Verschwörungen gedeihen nur so vor sich hin. Meine Spitzel, meine Spione sind doch immer unterwegs, um mich auf den Laufenden zu halten. Ich presse das Land aus wie die Zitronen. Die Truppenstärke muss erhöht werden und ständig müssen Patrouillen die Stadt durchstreifen. Jerusalem ist eine fürchterliche Stadt. Und dieses Dunkel habe ich für das Licht eingetauscht, das ich seit meiner Ernennung zum Statthalter von Judäa angenommen habe. Pontius Pilatus, der Prokurator der römischen Cäsaren, hält kurz in seinem Selbstgespräch inne und beobachtet die Stadt so vor seinen Füßen. Alles ist wie immer, denkt er. Die Häuser, die Menschen, die Tiere. Jerusalem ist ein orientalisches Irrenhaus. Und die Gedanken des Pilatus wandern zurück in seine Zeiten, als er jung war, zu jener Zeit, als er mitgeholfen hat, die damalige Welt für das römische Imperium zu erobern. Die Schlachten in Britannien, in Franken und die Kämpfe in Germanien laufen so vor seinem geistigen Auge ab. Er war dabei und setzte sein Leben für das römische Volk aufs Spiel. Und die anderen, das sind doch alles Barbaren ohne Kulturen, flüstert Pilatus so vor sich hin. Und doch kann ich mich besser in ihre Art zu leben hineinversetzen. Ihre Art Religion ist meiner näher. Wir Römer haben unsere Götter. Wir haben Jupiter. Wir haben Mars, den Kriegsgott. Neptun, den Gott des Meeres. Und Venus, unsere Liebesgöttin. Wir haben verschiedene Götter. Und dieser Polytheismus war damals bekannt in allen Völkern. Auch die Germanen haben zum Beispiel ihren Hauptgott gehabt, Odin. Dieser Odin sitzt in Valhalla an einer großen Tafel und rechts und links auf seine Schultern sitzen die beiden Raben, die ihn über alles informieren, was auf dieser Welt geschieht. Und alle germanischen Krieger, die in einer Schlacht fallen, sitzen an dieser Tafel, um gemeinsam mit ihrem Gott und ihren Boten zu raufen, zu saufen und dabei zuzuhören, wie draußen Thor mit seinem Hammer schlägt. Pilatus unterbricht seinen Gedankengang. Er verlässt die Vergangenheit und schaut wieder auf diese Stadt hinunter. Jerusalem, was ist das für eine Stadt? Was lebt hier für ein Volk? Was für eine Religion? Was für ein Gottesglauben hat dieses Volk? Haben sie auch verschiedene Götter wie wir Römer? Und alle anderen Völker um sie herum, haben sie auch diese verschiedenen Götter? Nein, sie haben nur einen einzigen Gott mit Namen Jahwe. Und dieser einzige Gott hat die ganze Welt geschaffen. Diesen einzigen Gott verehren sie in einem Tempel. Dort, Dort in diesem Tempel ist sein persönliches Heiligtum. Dort beten sie ihn an. Und manchmal schickt dieser Gott ihnen seine Engel, Geisteswesen, die menschliche Gestalt annehmen können, um den Hebräern eine Botschaft ihres Gottes zu übermitteln. Ich verstehe diesen hebräischen Wahnsinn nicht, denkt sich Pilatus. Aber eins ist sicher, sie machen mir dauernd Ärger. In diesem Moment sieht Pilatus eine Gruppe Menschen auf sein Haus zugehen. Das bedeutet Ärger, denkt er sich. Das bedeutet Ärger. Ich habe nichts als Ärger mit diesen Hebräern. Ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam die Bibel aufschlagen. Wer sie da hat, wer sie auf seinem Tablet hat, darf da auch mitlesen. Johannes Kapitel 18. Johannes Kapitel 18, wir lesen dort die Verse 28 bis 38. Johannes Kapitel 18, die Verse 28 bis 38. Am frühen Morgen brachten sie Jesus vom Haus des obersten Priesters Kaiphas zum Palast des römischen Prokurators. Die Juden gingen nicht in den Palast hinein, weil ihre Reinheitsvorschriften ihnen das verboten. Andernfalls hätten sie nicht das Passafest feiern können. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte: Was für Anklagen habt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten: Wir hätten ihn nicht zu dir gebracht, wenn er kein Verbrecher wäre. Dann nehmt ihn doch, sagte Pilatus, und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Aber wir dürfen ja niemand hinrichten, erwiderten sie. So ging in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus antwortete: Bist du selbst auf diese Frage gekommen? Oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte: Hältst du mich etwa für einen Juden? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus sagte: Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt, sonst würden meine Untertanen dafür kämpfen, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn: Du bist also doch ein König? Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und kam in die Welt, damit ich die Wahrheit bekannt mache. Wer zur Wahrheit gehört, hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus. Was ist das? Hier findet ein Gespräch unter vier Augen statt. Der römische Statthalter und der König der Juden. Und der König der Juden ist nicht der offizielle König, denn das war zu der Zeit Herodes. Es steht ein anderer Mann vor Pilatus. Er ist ein Jude aus Nazareth, den der Römer nicht kannte. Und darum fragt der Römer ihn: Was bist du für ein König? Ich kenne dich überhaupt nicht. Wo kommst du her? Welches Land regierst du? Das war für die Römer wichtig. Welches Land regierst du? Welche Macht hast du? Und dann sagt Jesus etwas zu ihm, was er sicher nicht versteht. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Mein Königreich ist dir fremd, Pilatus. Du hast keine Antenne dafür. Du verstehst es nicht. Und Pilatus sagt: Du bist wirklich ein König? Ja, ich bin wirklich ein König, entgegnet Jesus. Und dann formuliert er die Worte: Ich wurde geboren und kam in die Welt, damit ich die Wahrheit verkündige. Und jetzt das Wichtigste: Nur wer zu meiner Wahrheit gehört, nur wer mich die Wahrheit hat, der versteht es und der glaubt meinen Worten. Pilatus steht vor diesem gefesselten Mann und er schaut ihn ganz ruhig an und die Blicke treffen sich Und Pilatus erwidert so ganz nebenbei: Wahrheit? Was ist denn Wahrheit? Wenn ich diese Frage des Römers mit meinen Worten einmal ausdrücke, bedeutet sie: Die Wahrheit hat doch viele Gesichter. Ich glaube, eine Tatsache war Pilatus sofort klar, als er mit Jesus spricht. Dieser gefesselte Mann vor ihm, der sich selbst als König der Juden bezeichnete, war keine Gefahr für das römische Imperium. Das war ihm sofort klar. Er war kein Aufrührer, kein Widerstandskämpfer wie altliche andere Zeloten. Er war kein Kämpfer, der Rom mit Waffengewalt bekämpfte. Dieser Mann ist ein Mensch, der von einer besseren Welt träumt, die mit der realen Welt, wie sie zur Zeit der Römer und auch heute vorhanden ist, nichts gemein hat. Es ist eine andere Welt. Und dieser Mann war keine Gefahr für Rom, überhaupt nicht. Nehmt ihn wieder mit, entgegnet er den Pharisäern und Schriftgelehrten. Lasst ihn frei. Er ist unschuldig in meinen Augen. Was soll ich mit diesem Mann? Er will Rom nicht bekämpfen. Und wir wissen natürlich auch heute, einige Jahre später, dass Pilatus natürlich mit seiner Analyse vollkommen recht hat. Die Botschaft Jesu war keine Gefahr für Rom. Die Predigten Jesu, und da bestand die Gefahr drin, war eine Gefahr für die vorhandene jüdische Theologie. Sie war eine Gefahr für das jüdische Priestertum, nicht für das Imperium in Rom. Und wenn ihr etwas mehr wissen wollt, empfehle ich euch mal an dieser Stelle zu Hause so in Parallelevangelien nachzulesen. Matthäus 27, Lukas 23. Da könnt ihr nochmal die Zusammenhänge nochmal nachlesen. Und da wird sich das sehr, sehr deutlich. Dort könnt ihr nachlesen, welchen Druck die Schriftgelehrten und Pharisäer auf diesen römischen Imperator oder Prokurator ausgeübt haben, damit er Jesus endlich zum Tode verurteilt. Unter anderem sagten sie zu Pilatus: Dieser Mann sagt dem Volk, sie sollen dem Kaiser keine Steuern zahlen. Materialismus, ne? Wie wir vorhin drüber gesprochen haben. Zahlt dem keine Steuern. Und er wiegelt mit seinen Reden das ganze Volk auf, im ganzen Land. Wenn du ihn freilässt, dann bist du ein Feind deines Kaisers. Dann bist du ein Verräter. Und das übt Druck auf den Römer aus. Die Schlinge um seinen Hals zieht sich immer weiter zusammen. Er hält Jesus weiterhin für unschuldig. Und so zieht er eigentlich so sein letztes Ass aus dem Ärmel und wirft es auf den Tisch. Eine Volksbefragung. Wir machen jetzt eine Volksbefragung. Das Volk soll entscheiden, wer soll leben, der Mörder und Aufrührer Barnabas oder der Wanderprediger Jesus. Wen von beiden soll ich euch herausgeben, fragt der Prokurator. Und das Volk schreit: Barabbas, Barabbas. Und was soll ich mit Jesus machen? Kreuzige ihn, riefen alle, kreuzige ihn. Aber was hat er denn getan? Das ist nicht wichtig, kreuzige ihn, schrien sie. Und Pilatus verflucht innerlich diesen Tag. Er wird in seinem späteren Leben keine Ruhe mehr finden. Er hat noch die mahnenden Worte seiner Frau in dem Ohr: Lass die Hände von diesem unschuldigen Mann. Das kannst du nicht machen. Lass ihn frei. Ich hatte letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Lass ihn frei. Und er sagt zu sich selbst: Frauen sind für mich echter und aufrichtiger. Ihr Mund ist näher an ihrem Herzen. Doch Pilatus hat sich entschieden, er will ein Freund des Kaisers bleiben. Der römische Statthalter musste eine Rolle spielen, die er nicht wollte. Er musste das Todesurteil, das die Juden ausgesprochen haben, vollstrecken. Lasst uns ein paar Verse auch weiterlesen. Matthäus 27, 24 bis 26. Matthäus 27, die Verse 24 bis 26. Als Pilatus merkte, dass seine Worte nichts nützten und die Erregung der Menge nur noch größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich vor allen Leuten die Hände. Dabei sagte er, ich habe keine Schuld am Tod dieses Mannes, das habt ihr zu verantworten. Das ganze Volk schrie, wenn er unschuldig ist, dann komme die Strafe für seinen Tod auf uns und unsere Kinder. Da gab Pilatus ihn Barabbas frei, Jesus ließ er auspeitschen und gab Befehl, ihn ans Kreuz zu nageln. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf das Gespräch zwischen Pilatus und Jesus zurückkommen. Der für mich wichtigste Punkt in diesem Gespräch ist der Anspruch Jesu, seine Aussage, ich bringe den Menschen die Wahrheit Gottes. Ich bringe euch Menschen die Wahrheit Gottes. Ich verkündige den Völkern der Erde, so ist Gott und das ist sein Wille für die Menschen. Ich bin die Wirklichkeit eures Gottes. Das war die Botschaft, die Jesus den Menschen damals sagte. Und dieser Anspruch, den Jesus damit formuliert, ist natürlich in den Augen der Schriftgelehrten und Pharisäer eine Blasphemie, eine Gotteslästerung. Ein sichtbarer, ein fühlbarer Mensch will sein wie ihr Gott, Yahweh. Das muss man sich einfach vorstellen, was da für eine Spannung in dem Volk auch da war. Das ist doch unmöglich. Wer glaubt der Verkündigung dieses Mannes aus Nazareth? Wer wird durch seine Worte und vor allen Dingen auch seine Taten, die wir alle nachlesen können, tief ins Herz getroffen? Nach seinen Worten Jesu sind das diejenigen, die einfach, ich nenne es mal so, zur Wahrheit geboren werden. Diese hören seine Worte und glauben ihm. Und die meisten Juden und Pilatus gehören eben nicht dazu. Marie von Ebner-Eschenbach formulierte es mal so, wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie, aber nur dort, wo es uns beliebt. Zu allen Zeiten bekamen die Menschen Informationen, die sie verarbeiten mussten. Sie mussten lernen, zwischen Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden. Doch uns heute geht es besonders gut. Unsere vielfältigen Medien, mehr oder weniger erleben wir es Tag für Tag, kübeln uns doch voll mit Geschichten und Informationen. Wir werden doch überladen, ob sie wahr sind, ob sie gelogen sind. Das ist meistens nicht sofort ersichtlich. Doch zumindest jeder kann doch über die sozialen Medien seinen Senf dazugeben. Die Wahrheit hat eben viele Gesichter. Das hier leben wir doch jeden Tag in der politischen, in der gesellschaftlichen Diskussion, in der Schule, auf der Arbeit. Auch in den Kirchen und Familien geht manchmal ein Riss in Bezug auf Wahrheit durch unser Volk. Wir alle heute Morgen sehen die Welt herum und wir können es nicht anders. Wir sehen die Welt herum durch unsere getönte Brille. Wir alle haben bestimmte Begriffe wie Toleranz, offene Gesellschaft, Religionsfreiheit und dein Totschlagargument Fakten. Dabei vergessen wir zu erwähnen, dass die Deutung von Fakten ebenso wichtig ist wie die Fakten selbst. Und so ist auch der Begriff Wahrheit zu einer theologisch-gesellschaftlichen Spiel geworden. Eine Art Mikado. Jeder zieht sich seine eigene Stange hinaus. Ich möchte die Menschen auf der Erde mal ganz banal, ganz einfach in zwei Gruppen einteilen. Das ist sicher zu einfach, aber ich tue es trotzdem. Die erste Gruppe nenne ich einmal die gläubig-religiösen Menschen. Die Grundlage ihres Glaubens findet sich in Büchern. Bibel, Koran, Tora, die Veden, das sind die hinduistischen Schriften. Sie betrachten ihre Religion wie einen Supermarkt. Jeder sucht sich das heraus, was er für seinen Glauben braucht, was er für sein Gottesbild braucht. Und die zweite Gruppe, das sind die sogenannten Wissenschaftler, die Wissenden, die alles können, die alles mit Studien belegen können. In ihren Vorstellungen können sie die Weltgeschichte ganz einfach durch Studien, Voraussetzungen und Wahrscheinlichkeiten erklären. Vom Urknall bis zum heutigen Tag hat die Evolution ihre Spuren hinterlassen. Doch was ist dann für mich persönlich die Wahrheit? Ich brauche für mein Leben, und das ist für mich wichtig geworden, ich brauche für mein Leben einen festen Standpunkt. Ich brauche meine persönliche Wahrheit, ich will es mal so formulieren. Sie ist der Fixpunkt in meinem Leben. Sie hat für mich persönlich die gleiche Bedeutung wie ein Leuchtturm für ein irrendes Schiff in der dunklen Nacht. Ich wurde geboren und kam in die Welt, damit ich die Wahrheit bekannt mache. Und wer zur Wahrheit gehört, hört meine Stimme. Diese Worte sagte Jesus damals zu Pontius Pilatus. Wer meine Wahrheit hört und glaubt meinen Worten, der ist Teil meiner Geschichte. Der ist Teil meiner Gemeinde. Und so ist das bis zum heutigen Tag. Die einen Menschen glauben diesem Mann aus Nazareth und die anderen tun es nicht. Doch für uns heute Morgen, für uns, wir glauben diesen Worten. Das setze ich jetzt bei uns allen voraus. Wir glauben seine Worte und sie sind für uns heute Morgen persönliche Wahrheit. Das ist deine und meine Wahrheit, die Worte Jesu. Sie sind Missionsauftrag für uns und diese Worte sind auch Lebensrichtlinie für uns. Unser Glaube an Jesus, ich nenne das mal so, ist unser Lebensodem. Er ist unsere ganze Zukunft. Und die Worte Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist für mich so die Wahrheit des Himmels. Diese Worte sind für mich der Beginn der Ewigkeit. Das ist deine und meine Botschaft für unsere heutige Welt. Und ich bin davon überzeugt, Jesus schaut heute Morgen so auf uns hier, wo wir hier alle sitzen und stehen. Und er sagt zu uns, hallo Adventgemeinde, wer mein Evangelium hört und glaubt meinen Worten, der trifft mich wieder. Und zwar dort im ewigen Leben. Dort, wo einmal alles begann und wo alles enden wird, dort trifft ihr mich wieder. Dort werden wir uns alle in den Armen liegen und gemeinsam den Gottesdienst der Ewigkeit feiern. Ich möchte zum Abschluss noch mit euch gemeinsam das Glaubensbekenntnis des Petrus lesen aus Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6. Die Verse 60 und folgende. Johannes Kapitel 6, die Verse 60 und folgende. Viele seiner Anhänger hörten das und sagten, was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Jesus merkte, dass sie sich entrüsteten. Deshalb sagte er zu ihnen, ist euch das schon zu viel? Was werdet ihr es sagen, wenn ihr den Menschensohn dorthin zurückkehren seht, wo er vorher war? Der Geist Gottes macht lebendig. Alles Menschliche ist dazu nicht fähig. Aber die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind vom Geist erfüllt und bringen das Leben. Doch einige von euch vertrauen mir nicht. Jesus kannte nämlich von Anfang an alle, die ihn nicht annehmen würden. Und er wusste auch, wer ihn verraten würde. Er fügte hinzu, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur der kann zu mir kommen, den Gott dazu fähig gemacht hat. Als seine Anhänger das hörten, wandten sich viele von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Da fragte Jesus seine 12 Jünger, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir sonst gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der Gesandte Gottes bist. Amen.